hat man nichts gegen Leon Goretzka, überhaupt nicht. Nur wenn man ehrlich und offen mit Spielern umgeht und wenn sie dann so reagieren, wenn sie gut trainieren, wenn sie ihre Zeiten bekommen, dann noch ein Tor sich belohnt, das ist im Fußball so, ändert nichts daran. Wir brauchen alle im Kader, um erfolgreich zu sein.
Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Bayern-Woche. Es ist die Woche der Rekorde und der besonderen Geschichten. Die Bayern schießen in den letzten beiden Spielen unfassbare 15 Tore. Harry Kane verwandelt innerhalb von wenigen Tagen 4 Elfmeter. Leon Goretzka trifft ausgerechnet bei seiner Rückkehr auf den Platz. Und trotzdem bleibt bei aller berechtigten Euphorie noch immer der leichte Zweifel, ob die Spielweise gegen die ganz großen Teams wirklich so funktionieren kann. Ihr hört also schon heraus, auch heute wird es inhaltlich nicht langweilig werden. Das liegt unter anderem aber auch daran, dass auch heute wieder unser Sport1-Chefreporter Stefan Kumberger an meiner Seite ist. Grüße dich, Kumbi.
Hallo Piane, hallo da draußen.
Ja, Kumbi, wir waren beide am Dienstag im Stadion gegen Dinamo Zagreb. Ging es dir beim Einschlafen ähnlich wie mir, dass du auch immer noch dieses Jabba-Dabba-Du von der Bayern-Tour-Musik im Ohr hattest?
Ja, nee, ehrlicherweise nicht. Wir sind ja relativ spät nach Hause gekommen. Mein Weg war ja ein bisschen weiter und manchmal hat man noch nach so Champions League-Abenden Adrenalin in den Venen und kann nicht einschlafen. Aber diesmal ging es ganz gut, weil wir natürlich auch lange gewartet haben, weil der Verkehr wieder irre war. Aber du hast schon recht. Ich kann verstehen, dass das Jabba-Dabba-Du zum Ohrbaum geworden ist an dem Abend. Vor allem, es gab ja auch Tore, die dann nicht gegeben wurden. Also ich habe es nicht mehr im Kopf, aber Jabba-Dabba-Du haben wir 10 oder 11 Mal gehört.
Ich wollte sagen, ich glaube, jemand hatte das irgendwie bei X geschrieben. Ich glaube, genau 11 Mal war es der Fall. 11 Mal klingelt es durch Stadion, diese Tormusik. Also, wie du es richtig gesagt hast, ich glaube, es wird nicht nur mir so gegangen sein. Einige werden nach Hause gegangen sein und so einen leichten Ohrwurm mit in den Schlaf genommen haben. Aber es ist ja auch ein schöner Ohrwurm in dem Moment.
Ja, für die Bayern-Fans also, auf alle Fälle. Die kroatischen Fans, die werden sich nie mehr Fred Feuerstein anschauen.
Da kannst du von ausgehen. Fred Feuerstein, keine Einschaltquote mehr in Kroatien. Es war wirklich ein außergewöhnliches Spiel, nicht nur wegen der vielen Tore, sondern weil es auch darüber hinaus einige Geschichten zu bieten hatte, wie ich es ja eben schon angedeutet habe. Deshalb wollen wir jetzt nochmal ganz ausführlich drüber sprechen, und zwar in unserer ersten Rubrik.
Das Thema der Woche.
Ja, Kumbi, da gibt es einen neuen Modus, über den wir jetzt auch in der letzten Woche schon diskutiert haben und in der Woche davor auch schon mal, wo man gesagt hat, okay, hey, mehr Spannung, ne, mehr gleichberechtigte Spiele oder Spiele auf einem ähnlichen Niveau, und dann geht das erste 9-2 aus. Was sagt das jetzt über den neuen Modus?
Naja, ich habe ja, als wir über den neuen Modus direkt nach der Auslosung gesprochen haben, schon gewarnt, dass die Schere durchaus etwas weiter auseinandergehen kann. Faktisch ist es natürlich so, es sind 4 Mandschaften mehr und deswegen können auch 4 Mandschaften mehr dabei sein, die Champions League-Niveau nicht unbedingt haben, beziehungsweise auf dem Top-Niveau eines FC Bayern nicht mithalten können. Aber 9-2, das ist, ja, also klar, tolles Spiel, viele Tore, zwischendrin wurde es ja auch nochmal spannend, das darf man nicht vergessen,
ja.
Soll man nicht verschweigen, dass Zagreb da ja nochmal ganz nah dran gekommen ist, aber ich glaube, allzu viele 9-2s werden wir nicht mehr erleben in dieser Saison.
So viele gab es tatsächlich in der Geschichte bisher auch noch nicht. Es ist das erste Mal, dass überhaupt jemand in der Geschichte der Champions League 9 Tore erzielt hat. Der höchste Sieg, ich habe es vorhin nochmal nachgelesen, war es allerdings nicht. Ich glaube, Liverpool und Real haben jeweils einmal schon mal 8-0 gegen einen Gegner gewonnen. Also von der Tordifferenz gab es da nochmal einen höheren Sieg. Es war aber auf jeden Fall Bayerns höchster Champions League-Sieg. Ich weiß gar nicht, Kumbi, die haben jetzt in den letzten Jahren häufig mal auch in der Liga so hoch gewonnen. Hast du schon mal im Stadion 9 Tore der Bayern gesehen? Häufig waren es irgendwie 8, hatte ich aber so im Hinterkopf.
Ja, soll ich jetzt Testspiele gegen Rottach-Egern mitzählen?
nein, natürlich schon. Wir reden ja über Pflichtspiele in dem Sinne.
9 Tore, also gegen HSV waren es da nicht mal 9 Tore?
Da kann es tatsächlich mal 9 Tore gewesen sein, das weiß ich gerade nicht. Also das hört, klingelt auch so ein 9-2 im Hintergrund.
Was ich mich frage, du hast das jetzt gerade auch gesagt, das war der höchste Sieg in der Champions League der Bayern. Sie haben ja auch 7-0 schon mal gegen Basel gewonnen und gegen Donetsk. Aber offenbar, richtig, und das wusste ich nicht, ist es so, dass ein 9-2 dann als höherer Sieg gilt als ein 7-0.
Genau, aus dem Grund, dass halt mehr Tore geschossen wurden. Also die Tordifferenz ist sozusagen die gleiche. Aber dann, wenn man sagt, okay, du hast einmal 7-0 gewonnen und einmal 9-2 und einmal da dann 2 Tore mehr geschossen, dann zählt es laut der Statistik für einen höheren Sieg.
Okay, dann lassen wir diese Sicht den Statistikern.
Ich wollte gerade sagen.
Ich glaube, Abwehrspieler sind mit einem 7-0 zufriedener als mit einem 9-2.
Ich wollte gerade sagen, da hätte es ein bisschen weniger Herzinfarkt kurz nach der Halbzeit gegeben. Du hast es eben schon angesprochen. Direkt vor uns auch war eine Reihe gefüllt mit Dinamo Zagreb-Fans. Da war richtig Musik in der Bude, die 5 bis 10 Minuten nach der Halbzeit vor uns. Also ich glaube, so lange standen wir beide noch nie im Stadion, weil wir hätten sonst gar nichts gesehen.
Ja, also wir haben ja Block 103 diesmal gehabt. Der ist ja sowieso näher an der Gästeabteilung in der Allianz Arena. Und da hat man die kroatischen Fans schon ganz gut gehört. Und du hast recht, vor uns waren einige Fans von Dinamo Zagreb. Aber es waren ja auch 3 Bayern-Fans da. Und die waren richtig lautstark. Ja. Die sind richtig mitgegangen. Warum die mit ihrem Engagement nicht in der Südkurve waren, verstehe ich ehrlicherweise nicht. aber ja, also wir sind ja zum Arbeiten da und mir ist es egal, ich schwenke halt dann immer den Kopf rechts und links her, aber ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die werden da richtig stinkig, wenn sie nichts mehr sehen. Marcel Reif zum Beispiel, habe ich mal erlebt, hat sich furchtbar drüber aufgeregt, wenn die Leute vor ihm immer aufgestanden sind, aber der hat natürlich, der muss ständig einen Blick aufs Feld haben, weil wenn er kommentiert, dann sollte er schon alles sehen.
So sieht's aus. Lass uns das Spiel doch nochmal so ein bisschen chronologisch. Ich will jetzt nicht jedes Tor mit dir besprechen. Wie gesagt, ich glaube, dass die meisten von euch da draußen haben es auch mittlerweile schon verfolgt oder vielleicht auch live gesehen oder die Highlights gesehen. Trotzdem so die 3, 4 großen Themen des Spiels nochmal durchgehen. Willst du mit der Offensive oder mit der Defensive anfangen?
Fangen wir mit der Offensive an.
Positiven, ja, mit dem Negativen. Ach, fangen wir mit dem Positiven an.
Fangen wir mit der Offensive an, ja.
Ich habe es vorhin schon gesagt, Kombi, 15 Tore in 2 Spielen. Also am Wochenende ja schon das 6:1 in Kiel. Dann jetzt das 9:2. Harry Kane schießt innerhalb von, was waren das jetzt, 4 Tage, 7 Tore. Davon 4 Elfmeter. Ein Elfmeter-Hattrick. Also ich könnte nur noch so weitermachen mit den Rekorden und mit den unglaublichen Zahlen. Was ist da aktuell los in der Bayern-Offensive? Es ist ja ungeheuerlich gut, um ehrlich zu sein.
Also es hat natürlich ehrlicherweise was mit der Qualität der Gegner zu tun. Auf der anderen Seite machen die Gegner wie Kiel und Dynamo vor allem deswegen Fehler, weil die Bayern extrem pressen und extrem früh stören. Und in den letzten Jahren war es ja so, die Bayern hatten den Ball und mussten dann durch Kreativität irgendwie zum Tor finden. Mal über die Mitte, weil da steht das Tor, mal über die Flügel, weil da ist mehr Platz. Und jetzt haben sie sich unter Vincent Kompany drauf verlegt, den Gegner einfach schon 20 Meter vor dessen Tor so zu attackieren und so unter Druck zu setzen, dass die dann eben Fehler machen. Und dann, muss man auch sagen, sind die Bayern in Sachen Chancenverwertung einfach deutlich besser als in der vergangenen Saison. Und wenn du dann früh schon mal 2-3-0 führst, dann ist der Abend oder ja, gegen Kiel war es auch ein Abend, dann ist das alles entspannter, dann kannst du das große FC Bayern-Spiel aufziehen, auch mal wechseln und so weiter. Also wenn du dich früh um deine Hausaufgaben kümmerst, dann hast du es hinten raus ein bisschen leichter. So könnte man es überschreiben, die ganze Sache.
Aber es ist wirklich unglaublich zu sehen. Ich weiß, kann mich daran erinnern, wie wir beide hier in einer Folge mal, nachdem wir das Testspiel gegen Zürich uns angeschaut hatten, wie wir auch schon mal drüber gesprochen haben, dieses unglaubliche Pressing gegen den Ball, also wo die ganze Mannschaft eigentlich 1 gegen 1 verteidigt den Gegner über den ganzen Platz, wirklich der letzte Spieler eigentlich schon in der Hälfte des Gegners steht und man so hoch anläuft, aber dadurch halt so früh, besonders gegen einen Gegner halt mit dem Niveau von Zürich damals, jetzt Kiel, Zagreb auch phasenweise oder die meiste Zeit des Spiels, du den Ball dort gewinnst und halt sofort gefährlich bist. Aber das hat man jetzt tatsächlich die letzten 1,5 Jahre von den Bayern so in der Art und Weise nicht mehr gesehen.
Ja, du machst eben das Spielfeld schon sehr, sehr klein für den Gegner. Also wenn Upamecano und Kim natürlich 20 Meter in der gegnerischen Hälfte stehen und Manuel Neuer fast an der Mittellinie, dann wird das Spielfeld ziemlich klein. Und wenn du dann gegen eine Mannschaft spielst, die technisch nicht ganz so versiert ist, dann passieren Fehler und dann werden auch mal Bälle durch die Mitte gespielt und dann steht da eben ein Harry Kane oder ein Jamal Musiala die machen eben dann auch die Tore. Also es ist eine clevere Taktik, aber wir haben schon drüber gesprochen, unter 4 Augen, ob das gegen Leverkusen und Co. so funktioniert, da bin ich mir nicht ganz sicher.
Lass uns da gleich nochmal weiter intensiver drüber sprechen. Noch ganz kurz zum Abschluss für die Offensive. Du hast es eben schon angedeutet, Ballgewinne sind das eine. So, das können ein paar andere Mannschaften auf dem Niveau vielleicht auch, oder zumindest Dortmund Ball gewinnen, aber dann natürlich so kaltschnäuzig zu sein, so effektiv vorne zu sein, ist wieder das andere. Und das liegt natürlich auch an einer starken Frühform von vielen Beteiligten. Ne? Über Kane wollen wir gleich nochmal kurz sprechen. Musiala weiterhin Dreh- und Angelpunkt. Ich glaube, so hast du es dir auch in deiner Einzelkritik geschrieben. Aber nicht nur er, auch ein Serge Gnabry in einer Form, wo ich sage, der ist nicht nur auf dem besten Wege, der ist schon fast wieder der Alte. Lehne ich mich da zu weit aus dem Fenster oder gehst du da mit?
Also bei Serge Gnabry auf alle Fälle. Der hat ja in der vergangenen Saison, gerade in der Rückrunde, wenn er gespielt hat, war er richtig gut, hat auch getroffen, dann immer wieder Verletzungen. Und ich muss mich wiederholen, es hilft offenbar doch, wenn man frühzeitig in die Vorbereitung einsteigt, wenn man schon ein bisschen Vorsprung hat, wenn man hart arbeitet und wenn man sich auf Fußball konzentriert. Da kommt viel Gutes zusammen bei Serge Gnabry. Und der war ja in der ersten Halbzeit so stark, dass Michael Olise auf der anderen Seite richtig dagegen abfiel. Also Olise hat natürlich auch getroffen, aber also später dann. Aber in der ersten Halbzeit, wenn es um die Flügel ging, musste man sagen, Donnerwetter, der Gnabry, der hat dem Olise nochmal was voraus. Also vom Einsatz her, der ist deutlich besser ins Spiel gekommen. Und mich freut es für Serge Gnabry, weil wenn man oft und ständig verletzt ist und dann so zurückkehren kann, das ist schon beeindruckend.
Und trotzdem zu Olise muss man sagen, selbst wenn er manchmal, das war jetzt nicht das erste Spiel, wo ich das Gefühl hatte, er kam so ein bisschen schleppend in die Partie, beziehungsweise Gnabry und die linke Seite hatte einfach deutlich mehr, ging deutlich mehr als jetzt über die rechte Seite, wo Olise meistens gespielt hat. Und trotzdem trifft er die ganze Zeit, ne? Also in Kiel ja auch schon getroffen, dann jetzt gegen Zagreb auch. Also vorm Tor macht dem auch keiner was vor.
Ja, richtig. Und das ist eigentlich erstaunlich, weil auf der linken Seite hast du ja mit Alphonso Davies jemanden, der immer noch nicht auf seinem Peak ist, der immer noch seiner Form von 2020 hinterherläuft. Da könnte man meinen, dass die linke Seite eher abfällt. Aber in der ersten Hälfte war es so, dass die linke Seite deutlich besser war. Aber Michael Olise, da merkt man einfach, das ist ein Zocker, das ist ein Instinktfußballer, der hat einfach Bock. Und da hat er zum Beispiel was Kingsley Coman voraus. Er ist ein bisschen kühler vorm Tor. Vielleicht einfach, vielleicht macht er sich weniger Gedanken als Coman, aber das ist schon auch ebenfalls beeindruckend. Ich komme aus dem Loben gar nicht mehr heraus.
Dann gucken wir mal, ob es jetzt, wenn wir eine Position weiter nach hinten gehen in der Startelf, ob du da dann immer noch so des Lobes bist. Nämlich hat Michael Olise hinter sich geschaut hat auf der rechten Seite, wahrscheinlich jemanden gesehen, wo er zuerst dachte, was macht der denn hier? Hat er sich verlaufen oder was? Denn Rafael Guerreiro spielte hinten rechts und nicht, wie vermutet von vielen, Joshua Kimmich. Wie gesagt, der Vorläufer, auch das dürfte den meisten von euch mittlerweile bekannt sein. Sascha Boje hat sich verletzt im Training am vergangenen Sonntag, ist auch schon operiert worden, fällt mehrere Wochen aus. Stanisic immer noch verletzt, das heißt, beide nominellen Rechtsverteidiger sind nicht oder stehen nicht zur Verfügung. Und da hat schon jeder wieder mit gerechnet, alles klar. Joshua Kimmich oder aber vielleicht Konrad Leimer wird es erwischen, denn sonst gibt's ja sonst keinen mehr, der da hinten rechts spielen kann. Denkste? Vincent Kompany hat Rafael Guerreiro aus dem Hut gezaubert und dafür nochmal einen Vertrauensbeweis an Kimmich gesendet, oder? Dass er sagt, egal was hier eigentlich gefühlt passiert, aus meiner Mittelfeldzentrale rückst du nicht raus.
Ja, richtig. Und ich muss zugeben oder muss herausstellen, ich habe einen Tag vor dem Spiel gesagt, der Kimmich bleibt im Mittelfeld. Ich habe allerdings geglaubt, dass Konrad Leimer zum Einsatz kommt. Aber dass Kimmich im Mittelfeld bleibt, da haben so viele Anzeichen dafür gesprochen. Und Vincent Kompany setzt wirklich auf den Boss im Mittelfeld, Joshua Kimmich. Der ja sowieso so eine schwimmende Position hat, vor allem gegen Freiburg und gegen Kiel hat er das ja so vollzogen, dass er immer wieder nach rechts ausgewichen ist, nicht sich so wirklich festlegen hat lassen. Also der ist deutlich flexibler unterwegs als noch unter Thomas Tuchel, aber grundsätzlich ist er der Mittelfeldboss.
Er wurde danach in der Mixzone auch gefragt zur eben dieser Geschichte rund um die Boje-Verletzung und ob er damit geglaubt hat, wieder nach hinten rechts sozusagen wandern zu müssen. Das hat er dazu gesagt.
Ja, erstmal denkt man natürlich, shit, auch der arme Kerl, wenn man jetzt mal seine Historie anguckt, ist das schon echt bitter für uns. Gerade jetzt hat er auch gut gespielt, das tut uns dann schon weh. Klar kommt dann der Gedanke bei mir auf, dass es dann auch rechts hinten sein könnte. Jetzt die letzten, das waren bis 10, 15 Minuten, habe ich ja dann auch rechts hinten gespielt. Ja. Wenn ich rechts hinten spiele, spiele ich halt rechts hinten. Wenn ich auf der 6 spiele, spiele ich auf der 6. Ist jetzt für mich kein großes Thema.
Ja, bei dem Interview war ich ja nicht dabei. Das war in einer anderen Ecke der Mixzone. Ich war vorne, wo hauptsächlich die TV-Kollegen stehen. Mich wundert, dass man sich immer noch traut, Joshua Kimmich nach der Außenverteidiger- oder Sechserposition zu fragen. Ich glaube, Joshua Kimmich ist einfach so entspannt, weil ihm Vincent Kompany mitgeteilt hat, du bist mein Mittelfeldboss. Und dieses Vertrauen hat er unter Thomas Tuchel, haben wir auch schon tausendmal besprochen, nicht gespürt, hat er nicht bekommen, auch öffentlich nicht bekommen. Und da spürt man einfach, bei Joshua Kimmich ist was passiert. Der fühlt sich jetzt wirklich wohl beim FC Bayern. Endlich wieder.
Er sagt trotzdem ganz kurz, die letzten Minuten des Spiels hat er dann nochmal hinten rechts gespielt. Ich glaube, die letzten 10 Minuten, letzte Viertelstunde. Jetzt kommt ja bald das Spiel gegen Leverkusen. Denkst du, auch dort wird diese Variante mit vielleicht Rafael Guerreiro oder dann ein Konrad Leimer eher so sein und Joshua Kimmich wird auch in so einem Spiel diese Position jetzt in dem Mittelfeld weiterhin behalten?
100%.
Oder könnte es vielleicht gegnerabhängig nochmal sich was verändern, wenn man dann sagt, alles klar, gegen Leverkusen kommt über die Außen zum Beispiel nochmal deutlich mehr Druck?
Nee, 100%ig glaube ich, dass Joshua Kimmich auch gegen Leverkusen, Bremen darf man natürlich nicht vergessen, ich glaube, aber sprechen wir mal schon mal über das Top-Top-Top-Spiel, da wird Joshua Kimmich auch im Mittelfeld auflaufen, weil es wäre schon ein seltsames Zeichen, wenn man jemanden zum Mittelfeldboss ernennt und dann, wenn es gegen die großen Gegner geht, da sagt man dann plötzlich, nee, da bist du mir zu unsicher oder so. Klar kann man das dann so verkaufen, du bist so gut, ich brauche dich auf rechts. Aber ich glaube, das wäre die falsche Entscheidung. Und Max Eberl hat es ja nach dem Spiel gesagt, wir sind Bayern München und wir richten uns nicht nur nach dem Gegner aus. Klar, wir schauen drauf, was der Gegner tut, hat Vincent Kompany vor dem Spiel gegen Zagreb gesagt. Aber uns nur nach dem Gegner zu richten, das ist nicht Bayern München. Und das, glaube ich, ist auch der richtige Weg.
Dann lass uns doch nochmal ganz kurz Max Eberl aus der Mixzone hören. Da warst du dann diesmal auch beteiligt. Der war sozusagen bei uns am Mikrofon und hat auch über Kompany Spielweise gesprochen und dann als perfekte Überleitung danach zum Thema auch über Leon Goretzka, alles zusammen in einem O-Ton. Jetzt hören wir ihn uns kurz an.
Die Jungs nehmen das auf, was Vincent von ihnen fordert. Er fordert Aktivität. Das ist genau das, was auch nach den 2 Gegentoren war, wo er gesagt hat, minimal, wenn einer nachlässt, bei diesem doch über den Platz 1-gegen-1 mehr oder weniger hoch zu verteidigen, wenn dann einer ein Stück weit abreißen lässt, das ist dann das Problem. Und da können wir daraus lernen heute. Neben dem ganzen Positiv, was wir haben, können wir daraus lernen. Aber das fordert Vincent auch immer wieder. Und die Mannschaft nimmt es eben auch wunderbar an. Ich finde, er managt das sehr, sehr gut. Eben auch die Einwechslungen in Kiel, die Einwechslungen heute. Er nimmt den ganzen Kader mit, er nutzt die ganze Breite des Kaders, die wir dann am langen Ende durch die ganze Saison noch brauchen werden. Also ich habe nichts gegen Leon Goretzka, überhaupt nicht. Nur wenn man ehrlich und offen mit Spielern umgeht und wenn sie dann so reagieren, wenn sie gut trainieren, wenn sie ihre Zeiten bekommen, dann noch ein Tor sich belohnt, das ist im Fußball so, ändert nichts daran. Wir brauchen alle im Kader, um erfolgreich zu sein.
Ja, Kumi, lass uns nochmal ganz kurz, bevor wir dann gleich auf Goretzka kommen, über Eberls Statement zur Spielweise sozusagen 2 Sätze verlieren. Und zwar sagt Vincent fordert diese Aktivität über den ganzen Platz, wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, ne? 1-gegen-1 verteidigen, teilweise 20 Meter tief in der gegnerischen Hälfte. Und dazu nutzt er den ganzen Kader. Er managt das sehr, sehr gut. Und dieses Managen kann man auf Einwechslungen beziehen, kann man aber halt auch auf diese Personalie Kimmich nochmal beziehen, dass er sagt, er hat sich frühzeitig festgelegt, der spielt bei mir in der Mitte. Falls mal die letzten 10, 15 Minuten jetzt gegen Zagreb jemand hinten rechts gebraucht wird, kann er da vielleicht kurz mal aushelfen. Aber er fängt in der Mitte an, dort wird er gebraucht. Und das ist ja ein klares Zeichen. Und das gab es so in der Vergangenheit häufiger eher nicht.
Ja, der Trainer hat offenkundig gespürt, wie er mit Joshua Kimmich umgehen muss. Der ist jemand, sensibel ist vielleicht das falsche Wort, aber er ist sehr feinfühlig, habe ich den Eindruck. Joshua Kimmich merkt ganz genau Strömungen, steht der Trainer zu mir, steht er nicht zu mir. Der weiß auch, was in den Medien abläuft, der weiß auch, was auf Pressekonferenzen abläuft, was da über ihn gesagt wird. Und da hat Thomas Tuchel meines Erachtens einige Fehler begangen, auch Max Eberl, und das hat er selber zugegeben, kommen wir auch gleich dazu, hat da Fehler im Umgang, im öffentlichen Umgang mit Joshua Kimmich gemacht. Und Vincent Kompany hat da den Schlüssel gefunden zur Seele von Joshua Kimmich, möchte ich fast schon sagen. Also deswegen glaube ich auch, dass er ihn gegen Leverkusen nicht irgendwo anders hinschieben wird, sondern auch im Mittelfeld aufstellen wird. Aber es wird spannend sein, ob Vincent Kompany diesen Kader wirklich so gut in seiner Breite managt, weil so ehrlich muss man sein, es gibt schon ein paar Spieler, die nicht zufrieden sein können, die ein bisschen außen vor sind, die nicht die ganz große Rolle spielen, die sie sich vielleicht zutrauen. Da wird echt spannend sein, wenn jetzt die intensiven Wochen kommen, ob Vincent Kompany wirklich das alles so gut managt, wie es Max Eberl jetzt verkündet hat und ob er auch entsprechend rotiert.
Da wäre ja dann meine Frage, denkst du, Vincent Kompany findet auch noch den Schlüssel zur Seele von Leon Goretzka?
Schwierige Frage.
Also das ist ja erstmal eine schöne Geschichte, auch des Ganzen noch. Ne? Also es ist ja auch Teil dieses Tages. Also ich war schon unten in den Katakomben, weil ich sozusagen mit der Kamera schon drauf gewartet habe in der Mixzone. Und dann läuft, ist dort ein riesen Fernseher. Ne? Und dann ist das Ende des Spiels, immer mehr Reporter trudeln von oben ein. Du bist gerade noch dabei, deine Einzelkritik fertig zu schreiben. Und dann plötzlich ruft einer, das gibt's doch nicht, ausgerechnet. Und alle drehen sich um zu diesem Fernseher und sehen Leon Goretzka seinen stillen Jubel genießen. Später noch seinen besonderen Jubel mit Pavlovic, da können wir gleich zu kommen. Und alle denken sich, das kann doch nicht sein, jetzt trifft der auch noch ausgerechnet. Also es ist ja eine schöne Geschichte und trotzdem kann man nicht drüber hinwegdiskutieren. In Kiel war er gar nicht dabei, jetzt gegen Zagreb diese letzten 10 Minuten trotz des Tores. Dort hat er den Schlüssel zur Seele noch nicht gefunden.
Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Drei Euro ins Phrasenschwein.
Ich dachte, du hast am Wochenende schon genügend eingezahlt.
Was habe ich eingezahlt? 3 Euro. 3 Euro und der Satz war, Fußball ist Ergebnissport.
ja. Ein ähnlich schöner, ja.
Also man spürt ja, dass Max Eberl von den ewigen Fragen nach Leon Goretzka genervt ist. Und kann ich auch verstehen. Und er wiederholt sich ja auch immer wieder und sagt, Leon ist einer von uns und wir haben keine Trainingsgruppe 2 und wir nehmen ihm nicht die Rückennummer weg. Das ist nicht Bayern München. Und wenn einer dabei ist, dann ist er ein vollwertiges Mitglied etc. Aber die Frage nach Leon Goretzka stellt sich natürlich dadurch, dass es immer wieder eine neue Entwicklung um Leon Goretzka gibt. Also der wird gegen Freiburg 1 Minute eingewechselt. Da gab es dann Stimmen, ach, das ist eine Demütigung, einem so verdienten Spieler nur 1 Minute zu geben. Da soll er ihn doch gleich draußen lassen. Dann ist er gegen Kiel nicht dabei, gar nicht im Kader. Dann spielt er gegen Zagreb 8 oder 9 Minuten und trifft dann gleich. Also um ihn gibt's ja immer wieder eine neue Entwicklung. Dadurch stellen sich die Fragen ja immer wieder neu. Was ist denn jetzt mit Leon Goretzka? Dass Max Eberl da ein bisschen genervt ist, kann ich verstehen. Aber unsere Pflicht ist es dann natürlich nachzufragen. Wir haben ja auch versucht, eine Aussage von Leon Goretzka zu bekommen. Der
Richtig.
Hält sich clevererweise meines Erachtens zurück. Ich glaube, wenn, also die Herzen flogen ihm ja auch zu, da am Dienstagabend, ja. Die Sprechchöre für ihn, auch beim Auslaufen gab es immer noch Leute, die Leon gerufen haben. Und ich glaube, wenn er jetzt da sich ans Mikrofon stellen würde und poltern würde, dann stünde ihm das nicht so gut zu Gesicht. Er tut genau das, was Medien, TV-Experten, Ex-Profis, Fans seit Jahrzehnten Spielern empfehlen, die nicht drankommen, da heißt es dann immer, ja, da muss man sich halt im Training immer wieder anbieten, da muss man Gas geben und man muss so lange gut trainieren, bis der Trainer nicht mehr an einem vorbeikommt. Und genau diese Linie fährt Leon Goretzka derzeit und man merkt dann auch rund ums Spiel, Manuel Neuer sagt, wir hoffen, dass er bald wieder mit uns auf dem Platz steht, wir leiden da alle mit. Alexander Pavlovic sagt dann, ich habe mich sehr gefreut für ihn. Also irgendwie, also ich glaube, Max Eberl muss so ein bisschen aufpassen, dass er in der Öffentlichkeit nicht plötzlich der Buhmann ist, weil irgendwann wirkt es dann so, der Einzige, der was gegen Leon Goretzka hat, auch wenn Max Eberl sagt, ich habe nichts gegen Leon Goretzka, aber der Eindruck entsteht, ja, der Trainer lässt ihn spielen ab und zu mal und die Kollegen stehen auf ihn und die Fans finden ihn ganz toll. Was ist denn mit dem Eberl los? Wieso mag der den Leon Goretzka nicht? Also ich glaube nicht, dass Max Eberl was persönlich gegen Leon Goretzka hat, aber der Eindruck entsteht halt dann irgendwann mal.
Ja, er entsteht aber natürlich aus dem Grund, denn nochmal, Max Eberl stellt am Ende diese Mannschaft nicht auf. Also ne, er kann sozusagen vielleicht in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt haben, vor der Saison, wie wir es ja mehrfach berichtet haben, Leon, das wird schwer für dich und du bist eher erstmal hinten dran, du bist nicht außen vor, aber hinten dran. Aber am Ende stellt Vincent Kompany diese Mannschaft auf. Das ist aber vielleicht das Einzige, jetzt haben wir ihn so häufig auch heute gelobt. Mein einziger Punkt, das habe ich dir am Dienstag auch im Stadion schon persönlich gesagt, auch vor dem Spiel gibt es wieder die klassischen Field-Interviews, wo er zur Aufstellung und alles Möglichen gefragt wird und wo er sagt, er hat noch nie über die Aufstellung gesprochen, er versteht nicht, warum das so ein großes Thema ist. Das muss ich sagen, das verstehe ich nicht. Also vielleicht ist das auch am Ende clever und dann löst du keine riesen Geschichten aus, wie es halt die letzten Jahre bei Bayern-Trainern der Fall war. Vielleicht ist das auch einfach nur smart. Aber ich sage, da wird er irgendwann mit Probleme bekommen, wenn er sich weiterhin nie zu Themen äußert. Weil wie gesagt, auch da hast du dann den Eindruck, okay, er mag vielleicht irgendwann einfach Leon Goretzka nicht.
Ja, das ist so ein bisschen die Pep Guardiola-Schule, also über einzelne Spieler nicht äußern. Und so viel kann ich verraten, das ist natürlich für uns Journalistinnen und Journalisten schon unbefriedigend, wenn du zu einzelnen Spielern so gar nichts bekommst. Also manchmal positive Dinge sagt er dann manchmal über also es muss ja nicht sein, dass er über Spieler schimpft, so wie Thomas Tuchel, der ja sehr, sehr deutlich war in seinen Meinungen über Spieler und die auch kundgetan hat. Aber so eine gewisse Einordnung, wo steht denn der Spieler bei dir derzeit, wie sind deine Pläne, die würde ich mir schon wünschen. Ich habe bei den Kollegen vom ZDF in der Sendung Bolzplatz vor ein paar Wochen gesagt, naja, da muss jetzt Vincent Kompany auch öffentlich mal ein bisschen liefern. Die Kommentare drunter unter diesem YouTube-Video waren verheerend. Da haben mich die Leute beschimpft, so nach dem Motto, ja, der Vincent Kompany schuldet euch Medien gar nichts, aber er schuldet, stimmt wahrscheinlich auch, aber er schuldet doch den Fans so ein bisschen das Gefühl zu geben und dann, also Fußball ist Unterhaltungssport und wenn ich mir vorstelle, ich bin Kunde von diversen Streamingdiensten und erwarte mir nicht nur ein gutes Fußballspiel, sondern auch ein bisschen Einordnung der Protagonisten und ich bezahle viel Geld und dann steht der Trainer vor dem Spiel da und sagt, ich erkläre jetzt nicht, was ich heute vorhab. Das ist dann,
also
das ist
dann schon. Du hast es ja gerade richtig gesagt. Ich wollte sagen, du hast es ja gerade richtig gesagt. Natürlich wollen wir Medien auch O-Töne von ihm haben. Nochmal alleine für diesen Podcast wäre es auch schön, irgendwann mal einen O-Ton von Vincent Kompany einzuspielen und nicht immer in Anführungszeichen, auch wenn ich ihm sehr gerne zuhöre, nicht immer nur Max Eberl einspielen zu müssen, in Anführungszeichen. Aber auch, selbst dieser Podcast und alles drumherum, die Field-Interviews, die Pressekonferenzen, das wird alles für die Zuschauer draußen getan. Na, dass halt sozusagen jemand vorher die Vorberichterstattung einschaltet und sagt, alles klar, ich möchte mich über die Aufstellung informieren, ich möchte am Wochenende beim Spiel in Kiel erfahren, warum ist Leon Goretzka nicht im Kader, ja, warum spielt Kimmich jetzt heute wieder auf der 6, wie steht's um den, warum spielt Thomas Müller, obwohl er immer super reinkommt und totalen Impact hat, nicht einmal von Anfang an. Dafür ist das Ganze da. Du musst es, wie gesagt, wie du es richtig eingeordnet hast, ja nicht so machen, dass du über Spieler herziehst, überhaupt gar nicht, das ist überhaupt gar nicht gewollt, überhaupt nicht gewünscht. Aber eine Einordnung zu gewissen Personalien ist meiner Meinung nach auch sein Job.
Ja, und die Interviews, ja, also die Interviews gibt's ja und die Pressekonferenzen gibt's ja nicht deswegen, weil wir Reporter so freundliche Menschen sind, sondern weil Medien eben Multiplikatoren sind. Und letzten Endes der Endverbraucher, wo die Botschaften ankommen sollen, ist natürlich der Fan und der kritische Beobachter. Und wenn da vom Trainer gar keine Einordnung stattfindet, dann ist es Stand jetzt unbefriedigend. Aber ich glaube, dass Vincent Kompany sich auf den Weg macht, da ein bisschen offener zu sein. Vielleicht hat er manchmal auch Bedenken, was die Sprache betrifft, obwohl er, ich wiederhole mich auch hier, hervorragend Deutsch spricht.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich glaube, wenn die Maschine mal so richtig läuft und man 3, 4, 5 Wochen auf Platz 1 der Bundesliga steht, dann wird er da auch ein bisschen entspannter und mutiger, sich auch mal über einzelne Spieler zu äußern.
Wo du gerade schon über den Endverbraucher gesprochen hast, lass uns doch nochmal ganz kurz in einen O-Ton reinhören, der zumindest auf unseren sozialen Netzwerken durch die Decke schießt ohne Ende, was die Klickzahlen angeht, um damit auch das Thema Goretzka zu Ende zu bringen. Und zwar hat sich nämlich an unser Mikrofon auch Alexander Pavlovic kurz und knackig über Leon Goretzka und einen gemeinsamen Jubel nach Goretzkas Tor geäußert. Das hat er dazu gesagt und ich bin gleich... gleich sprechen wir erstmal drüber. Wir hören uns das erstmal an. Das sagt Pavlovic über den gemeinsamen Jubel.
Ja, das ist so ein Insider. Ja, es gibt auf TikTok so diese Talerhund. Und da boxen die auch so. Und dann haben wir so zum Spaß zusammen geboxt. Genau. Ich habe mich sehr gefreut für ihn.
Ja, Kumbi, ich habe es eben schon angedeutet. Wie gesagt, auf unseren sozialen Netzwerken läuft das Video rauf und runter. Also nicht nur bei uns, sondern mehrere Medien, die dort auch vor Ort waren, wird es überall unglaublich gut geklickt. Alexander Pavlovic ist auch irgendwie ein Original, ne? Also wie er das sich so hinstellt und das so erklärt und so mit so einem charmanten Lächeln. Hinten dran fügt er noch zu, ich habe mich auch sehr für Leon gefreut, also sogar noch mit einer kleinen Botschaft. Ja, irgendwie ein charmanter junger Mann, muss ich sagen.
Ja, richtig. Deswegen hat man auch den Vertrag so lang mit ihm verlängert. Er wirkt immer noch ein bisschen eingeschüchtert, aber auch im Vergleich zur vergangenen Saison, da war es ja so, da wusste er gar nicht, soll ich jetzt wirklich was sagen? Ich habe doch nur Fußball gespielt. Und am Dienstag sagen wir, Alex, kommst du her? Und er, ja, ich komme. Also ja. Ich glaube, er gewinnt auch langsam Lust daran, ein Fußballprofi zu sein.
Ja, wie gesagt, kurz, ich glaube, die erste Frage war, jetzt, haben wir jetzt heute hier nicht noch mit drin, aber die erste Frage war ja direkt kurz, hinter ihm war, wie gesagt, dieser Bildschirm, von dem ich vorhin schon mal gesprochen habe, und da gab es die Szene vor dem Elfmeter, sozusagen, wo er gefoult wurde, und er kam auch direkt ran, wurde sofort gefragt, er guckte sich das auch noch so im Hintergrund so ein bisschen an und sagte, ich wusste sofort, dass das ein Elfmeter ist. Ne, aber mit so einem charmanten Lächeln, also fast, es fehlte fast nur noch ein Augenzwinkern. Ich meine, jeder, der die Szene gesehen hat, weiß, dafür kann man einen geben, aber ich sag mal, ein bisschen früher ist er vielleicht auch schon abgehoben. Also, vielleicht, er wusste, dass da ein Bein ausgefahren wird, sagen wir mal so.
Ja, er hat's gesucht, ne?
Er hat's gesucht. Ist ja aber auch nur clever. Lass uns noch ganz kurz zum Abschluss über diese kurze Phase nach der Pause sprechen. Jetzt haben wir die Bayern so viel gelobt, auch vollkommen berechtigt, 9:2 in einem 9:2 Sieg. Trotzdem gab es da diese 5 bis 10 Minuten nach einer Manuel Neuer Verletzung und Auswechslung, wo es nicht so schlimm ist, hat er selber auch in der Mixzone schon gesagt, okay, das wird nichts Langwieriges sein. Und dann kommen die aus der Pause raus und bekommen 2 Tore innerhalb von 3 Minuten. Danach noch die Riesenchance zum 3:3, die Sven Ulreich spektakulär mit der Schulter so halb hält. Ich habe es vorhin schon gesagt, da war richtig Stimmung in der Bude. Wie ist das zu erklären? Das, also, wie gesagt, die erste Halbzeit, ich glaube 3:0 war der Halbzeitstand ja. Zagreb war ja gar nicht am Ball.
Ja, wir haben ja in der Mixzone mit den Kollegen vorher gewitzelt und haben gesagt, was hat der Kompanie der Mannschaft gesagt? Die Frage ist eher, was hat der Zagreber Trainer seiner Mannschaft gesagt, dass die so wild da rausgekommen ist. Da waren die Bayern einfach,
nach Hause.
Da waren die Bayern einfach unsortiert. Und das Interessante ist ja, ich dachte, die Bayern kassieren ein Tor nach einem langen Ball, weil sie so hoch verteidigen. Aber die beiden Gegentore waren gar nicht so darauf gemünzt. Da war die hohe Verteidigung gar nicht so schuld, sondern da war man einfach unsortiert. Beim ersten Gegentor hat Kim auch eine Körperbewegung gemacht, die hat jetzt nicht so nach Fußball ausgeschaut. Da ist einfach vieles schiefgegangen. Der Unterschied zur vergangenen Saison ist eben, dass das so den schlafenden Riesen, den bösen Riesen da wach gemacht hat und sie halt dann einfach vorne deutlich nachgelegt haben und dann, also die Offensive hat der Defensive aus der Patsche geholfen. Man hat schon gemerkt, dass die ein bisschen durcheinander waren und ein bisschen wackelig waren. Ein bisschen ist gut gesagt. Und dann hat es die Offensive gerichtet. Und so ähnlich hat es ja Thomas Müller gesagt. Ja, also wenn wir vorne 5 schießen, dann können wir hinten schon mal 1 kassieren. Das ist, glaube ich, ein guter Deal.
Also, ja, selbstverständlich.
Aber es war schon, aber vor allem die Erklärungen hatte ja auch die Mannschaft nicht oder auch Max Eberl nicht. Also was da passiert ist nach der Halbzeitpause, das konnte ja keiner erklären. Und dann liegt es ja wahrscheinlich auch irgendwie im Kopf begründet.
Lass uns doch kurz Joshua Kimmich dazu nochmal anhören. Auch den haben wir vorliegen, der nochmal über genau diese Phase, auch das Spiel allgemein, aber genau diese Phase nach der Halbzeit spricht. Hören wir kurz rein.
Ja, wer so ein Spiel hättet auf ihr Geld bezahlt, oder? Ich glaube, als Zuschauer hat es schon Spaß gemacht. Ich glaube, auf der Tribüne hat man schon gemerkt, dass wir immer das nächste Tor erzielen wollen. Auch in der ersten Halbzeit fand ich, haben wir verdient 3:0 geführt. Wir haben es sehr, sehr gut kontrolliert. Natürlich hatten wir dann nach der Halbzeit 5 ganz schlechte Minuten. Da kam Dynamo eigentlich den Ausgleich machen, muss eigentlich fast den Ausgleich machen. Bis auf diese 5 Minuten war es ein spektakuläres Spiel und ein sehr, sehr gutes Spiel, wie ich fand.
Er sagt sogar, Kumbi, da muss Dynamo eigentlich fast das dritte Tor machen. Ne? Also es war wirklich diese, lass es 7 Minuten, 8 Minuten gewesen sein. Kurz danach fällt ja dann auch schon das 4:2 und ab dann war ja die Sache auch schon wieder gegessen und das Torfestival ging so richtig erst los. Aber diese 7 Minuten, die Bayern waren am Schwimmen. Also es war, und das ist jetzt schon das zweite Mal so, wenn du das mit Wolfsburg auch vergleichst, wo die auch aus der Pause kommen, die erste Halbzeit absolut im Griff haben. Dort ist zwar nur 1:0, nicht 3:0 steht. Und die auch innerhalb von wenigen Minuten das Spiel komplett fast aus, also damals komplett aus der Hand gegeben haben, jetzt hier gegen Dynamo fast komplett aus der Hand gegeben haben, sich am Ende dann wieder fangen, ne? Auch dort damals durch gute Offensive, die Defensive wieder rettet. Und dennoch muss man so ein bisschen festhalten, wir haben es jetzt gerade gesagt, die Bayern sind super drauf. Ja, die schießen vorne Tore ohne Ende. Ja, und trotzdem waren es Kiel und auch wenn es die Champions League war, Dynamo Zagreb. Und selbst gegen diese beiden Gegner, ich will jetzt nicht das Haar in der Suppe suchen, aber selbst gegen diese beiden Gegner fängst du dir 3 Gegentore ein. Und das ist schon besorgniserregend. Also was halt nach besorgniserregend ist, zu viel, aber lädt zumindest zum Nachdenken ein, sagen wir mal so.
Ja, Vincent Kompany hat den Vorteil, dass die Offensive läuft. Jetzt kann er sich voll auf die Defensive konzentrieren und die komplett in die Spur bringen. Die Botschaft des Dienstags war ja von allen Beteiligten, die Taktik, die wir spielen, erfordert von uns allen 100%.
Ja.
Und man hat den Eindruck, dass die Mannschaft in der Defensive vor allem wirklich 100% braucht, weil 99,5% reichen dann plötzlich nicht mehr. Und wenn der Gegner dann Lunte riecht und vielleicht auch ein bisschen Glück hat, dann kann das Böse enden für die Bayern. Aber da muss man wirklich mal die großen Spiele abwarten, wie Bayern mit Rückständen umgehen würde. Das ist ihnen ja in Wolfsburg passiert, da haben sie grandios zurückgeschlagen. Aber so gegen Leverkusen, wenn du innerhalb von ein paar Minuten zwei Tore kassierst, da wird es dann, glaube ich, wirklich eng.
Glaubst du denn, wie gesagt, das ist jetzt alles noch Blick in die Glaskugel, gegen Leverkusen geht es jetzt in anderthalb Wochen, also dann sind wir auch alle schlauer, dann können wir auch hier im Podcast wirklich mal urteilen, wie es dann gegen einen so großen Gegner auch mit der Spielweise ausgesehen hat. Aber denkst du, dieses so risikobehaftete Mann gegen Mann ist auch eine Taktik, die du gegen Leverkusen anwenden kannst? Wie gesagt, auch da wäre ja im positivsten Fall gewinnst du ganz früh den Ball und kannst dadurch Tore machen. Im negativsten Fall hast du aber vorne dann da drin jemanden wie Boniface, der vom Tempo her mit einem Upamecano mal mithalten kann.
Also ich hätte jetzt sofort gesagt, so hoch verteidigen kannst du gegen Leverkusen nicht. Und das habe ich ja auch Thomas Müller gesagt und der hat gesagt, naja, wenn du vorne genug Druck auf den Ball hast, dann kannst du hinten auch einfach drei Leute laufen lassen. Das ist eben der Punkt. Kriegst du wirklich, wirklich in der Offensive immer so viel Druck auf den Ball, schaffst du das wirklich 90 Minuten, dass du den Gegner da einschnürst und versuchst, zu Fehlern zu zwingen, weil irgendein Ball geht dann immer durch und klar sind Kim und Upamecano schnell, aber irgendwann sind sie vielleicht auch mal im Hintertreffen, weil eben nicht 100% gerade präsent. Also ich halte es für sehr riskant, gegen Top-Teams so aufzutreten.
Ja, also wie gesagt, es wird sehr, sehr spannend meiner Meinung nach. Bisher hat sich's bewährt. Nochmal, die Bayern haben jetzt 5 Pflichtspiele mit im Pokal, Bundesliga und in der Champions League alle 5 gewonnen. Nochmal, ist ein super Saisonstart. Die ganz großen Gegner, sie kommen jetzt die nächsten Wochen, ja auch in der Champions League, wo es zum FC Barcelona geht, der ebenfalls sehr, sehr gut drauf ist mit Hansi Flick und so weiter und so fort. Leverkusen haben jetzt die ganze Zeit thematisiert. Da wird dann, das wird der Prüfstein sein, der Gradmesser, wie gut sie wirklich sind in dieser Spielweise. Also, dass sie vorne funktionieren können, dass dieses hohe Pressing gegen eine Art Gegner, wie bisher sozusagen da war, funktionieren kann, hat sich auch gezeigt. Wie gesagt, ich tue mich noch schwer mit dieser ersten Beurteilung. Trotzdem kann man den Bayern zu einem gelungenen Saisonstart erstmal gratulieren, oder nicht?
Auf jeden Fall. Gratulation, FC Bayern.
Gut, dann lass uns Strich drunter machen und das Spiel gegen Zagreb mit unserer zweiten Rubrik, dem Spieler des Spiels. Lass uns da noch zum Abschluss drauf schauen. Wie gesagt, aber erstmal der Rubrik-Trailer.
Der Spieler des Spiels.
Kumbi, soll ich schon meinen Spieler des Spiels anfangen oder willst du direkt? Du legst los. Du bist der Experte hier von uns beiden.
Erstens stimmt es nicht. Du bist auch Experte. Ich glaube, beim Spieler des Spiels muss man sagen Harry Kane.
Weil, so sieht's aus.
Also 3 Elfmeter, aber sowas von sicher zu verwandeln, selbst wenn der Torwart in der Ecke gewesen wäre oder war, waren die ja wirklich sehr, sehr schwer zu halten, weil immer direkt neben dem Pfosten eingeschlagen. Also das ist schon, als er in der Mixzone, ich habe ihn ja gefragt, was ist das Geheimnis seiner Elfmeter?
Ja.
Und da hat er dann gesagt, er hat eine große Routine, er übt es sehr, sehr viel. Und da musste ich an den Spruch denken, der mir auch in Zusammenhang mit Arjen Robben immer einfällt. Fürchte dich nicht vor dem Mann, der 1000 Tricks kann, sondern fürchte dich vor dem Mann, der einen Trick 1000 Mal geübt hat.
Oh, na schön, schöner Satz.
Genau, also das, wenn du so eine Spezialfähigkeit hast, dann ist das natürlich Gold wert, weil wir alle wissen, Elfmeter können ein Spiel zum Kippen bringen. Ich habe das, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich habe das erlebt in der Kreisliga zwischen dem SV Ostermünchen und dem Sportbund Rosenheim. Da war es auch wieder so, da hat ein Elfmeter ein komplettes Spiel kippen lassen. Und das sind einfach Momente, in denen Spiele entschieden werden. Und wenn du da einen hast, der aber so einen Ruhepuls hat und die Chuzpe hat, immer wieder in die gleiche Ecke zu verwandeln und da überhaupt keine Probleme darstellt, das ist eine Waffe.
Das ist ja das Thema, Kumbi. Er schießt ja fast immer in die gleiche Ecke, also sozusagen über sein Standbein, er ist Rechtsfuß, über das Standbein aus seiner Perspektive links unten. Oder lass es mal links oben sein. Ja, aber wie du es vorhin gesagt hast, ich glaube, alle drei Elfmeter, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber zumindest, ich habe den letzten nicht mehr mitbekommen, weil ich schon in der Mixzone war, aber ich glaube, alle drei Elfmeter waren in genau die gleiche Ecke und selbst wenn der Torwart in der Ecke war, kommt er nicht dran, weil der einen Millimeter neben den Pfosten geschossen wird.
Ja, im Amateurfußball sagt man immer, ein Guter schießt zweimal in die gleiche Ecke.
Hat sich ja, also Harry Kane wohl auch gedacht. Es ist ja wirklich perfektioniert, diese Art und Weise. Wenn ich es mir jetzt mal anschaue, ich habe das gestern nochmal nachgeschaut, seit der WM 2022 und diesem Jahr hanebüchenden Fehlschuss in den katarischen Nachthimmel gegen Frankreich im Viertelfinale für England damals, hat er keinen mehr verschossen. Also, ja. Das ist schon über 2 Jahre kein Elfmeter. Und es ist nicht so, dass der nicht häufig vom Punkt antreten muss. Also, wir haben es jetzt gerade richtig gesagt, gegen Kiel gab es auch einen, also 4 Elfmeter in Folge. Und ich glaube, da hat er ihn auch in die Ecke verwandelt. Also, ja, ist für ihn kein Thema. Er lässt ja auch keinen anderen schießen. Hast du ja auch Thomas Müller schön gefragt. Wir werden nicht irgendwann mal wieder die Zeit, dass du da vielleicht auch mal anläufst. Nee, Harry schnappt sich den Ball und knallt ihn rein.
Ja, und obwohl die Fans fordern, wir haben ja alle Thomas gerufen oder Müller und wollten, dass der dritte Elfmeter von Thomas Müller geschossen wird. Aber Thomas Müller hat lieber Anweisungen gegeben und hat Alphonso Davies zusammengestaucht, wie er zu laufen hat bei dem Spielstand. Also da hat jeder so seine Rolle. Also ich glaube auch, wenn Harry Kane mal einen verschießen sollte, wird er einfach weiter antreten. Die Elfmetermaschine, die Strafstoßmaschine.
Er hat am Ende wieder einen Ball mitgenommen, unterschrieben von Michael Olise, das haben die Bayern danach noch auf ihren sozialen Netzwerken gepostet und darüber hat Max Eberl, jetzt das soll auch unser letzter O-Ton zu diesem Spiel sein, nochmal schön so ein bisschen gewitzelt, was das angeht, ob man vielleicht nicht irgendwann mal eine Garage ausbauen müsste bei den Canes zu Hause. Wir hören kurz rein.
Ja, ich flachs schon immer. Ich weiß gar nicht, wie groß sein Schrank im Keller sein muss, wenn er jedes Mal mit 2 Bällen rausgeht. Er soll ruhig weiter mit ganz vielen Bällen rausgehen. Wir helfen ihm auch bei der Garage anzubauen, wenn es sein muss. Ist für ihn natürlich herausragend. Er macht da, setzt da fort, wo er letzte Saison aufgehört hat. Das Spiel, wie wir spielen, kommt ihm auch zugute. Er ist viel mehr im Spiel drin. Hat seine Aktionen eben auch als Fußballer, weil er ein sehr guter Fußballer auch ist. Und ist trotzdem dann immer, klar, jetzt sind es 11 Meter gewesen, aber trotzdem bei den Abstaubern ist er auch immer da. Momentan läuft sehr viel rund.
Ja, ich glaube nicht, dass Harry Kane ausbauen muss, weil in der Bild-Zeitung war ja das Haus bzw. die Villa, das Anwesen von Harry Kane schon mal abgebildet. Ich glaube, da ist genug Platz für Bälle, aber die stören ja auch irgendwann mal. Also
ich wollte gerade sagen.
Die muss er dann schon irgendwie im Schrank verstauen oder in einem großen Sack, weil das nervt natürlich, wenn du aufstehst und stolperst über den ersten Ball, gehst ins Bad, da liegen 2 Bälle in der Badewanne. Dann, also so stelle ich es mir bei Harry Kane vor. Der geht dann die Treppe runter, kickt 2 Bälle nochmal auf die Seite, damit er überhaupt durch kann. In der Küche im Spülbecken liegt einer, die Spülmaschine macht er auf, da ist wieder ein Ball drin.
Also ja, irgendwann sind ja auch seine Kinder halt genauso, wenn da überall ein Ball rumliegt. Ich weiß noch von mir früher und plötzlich ist auch im Haushalt mal eine Vase kaputt. Ja. Da habe ich da auch mal ausgeholt, so ein bisschen unbeholfen, damit mit 6, 7 Jahren. Plötzlich hat es Klirr gemacht. Den Anschiss, den kann ich mir aber noch heute, kann ich dir den noch genau zitieren.
Ja, also die Sammlung ist natürlich auch wertvoll. Erstens sind es Matchbälle, die wirklich gespielt wurden. Zweitens, wenn du dir einen Matchball, der nicht gespielt wurde, kaufst von dem Unternehmen, das die Bundesliga-Bälle zum Beispiel herstellt, die Dinger kosten 127 Euro. Also das ist ja eine Wertanlage. Die Villa ist ja doppelt so alt, doppelt so wertvoll jetzt geworden durch den Inhalt.
Ja, ist richtig.
Da brauchst du dir keine teuren Kunstwerke kaufen, sondern die Bälle sind schon eine Wertanlage. Aber Spaß beiseite.
Ich wollte sagen.
Das wäre wirklich mal interessant. Also Harry Kane, bitte mach eine Home-Story, poste bei Instagram, wo die ganzen Bälle eigentlich liegen.
Sehr gut. Lass uns noch zu einer Aussage von Eberl dazu sagen, die ich inhaltlich auch spannend fand, jetzt um den Flachs ein bisschen beiseite zu lassen. Und zwar sagte er, ihm kommt diese neue Spielweise entgegen, denn er ist viel mehr im Spiel drin, also viel mehr im Spiel eingebunden. Und das haben wir beide hier auch schon mal skizziert. Er holt sich teilweise die Bälle halt viel tiefer. Also das, was ihn bei Tottenham auch so stark gemacht hat, er ist ja kein klassischer, also er ist ein klassischer Torjäger, aber kein klassischer Neuner in dem Sinne. Er kann ja auch auf der 10 spielen, da er ja auch wirklich gute Pässe spielen kann. Und das war schon so, dass du teilweise im letzten Jahr das Gefühl hattest, er steht halt nicht vorne drin und wartet, aber er ist halt einfach viel weniger im Spiel eingebunden.
Ja, also er hat sich in der vergangenen Saison ja auch die Bälle hinten geholt, aber das ist dann auch wieder so eine Interpretationssache. Da hat man dann eher so den Eindruck gehabt, er hat sich den Ball hinten geholt, weil er genervt war, was da hinten überhaupt los ist im Aufbau. und jetzt, es wirkt ein bisschen harmonischer, wenn er hinten ist. Man ist nicht mehr ganz so überrascht und er holt sich ganz tief in der eigenen Hälfte und initiiert die Angriffe selbst, die er dann abschließen darf. Also das ist eine große Stärke und da war Robert Lewandowski ja bei den Bayern ein ganz anderer. Der war vorne drin und war der Vollstrecker und das hat er auch hervorragend gemacht. Aber Harry Kane hat da einen Tacken mehr, tut er mehr fürs Spiel.
Ihr merkt schon da draußen, die Bayern gewinnen die ersten 5 Spiele und gewinnen 9-2, 6-1 und schon wirkt alles, was letztes Jahr vielleicht unbefriedigend gewirkt hat, harmonisch. So schnell kann es gehen.
Ja, also das ist, man bewertet vieles ja immer vom Moment her. Deswegen habe ich ja jetzt ein bisschen gebremst. Also letzte Saison hat er sich die Bälle natürlich auch hinten geholt.
Siehste. Strich drunter, Kumbi, denn wir haben hier tatsächlich noch ein kurzes, aber ein zweites Thema, was gar nicht so uninteressant ist. Und zwar haben wir ja letzte Woche darüber gesprochen, einen kleinen TV-Tipp für euch da draußen mitgegeben. Ich hoffe, ihr habt alle fleißig eingeschalten, denn der liebe Kumbi war im Doppelpass zugegen, vergangenen Sonntag, in einer sehr illustren Runde. Thomas Helmer, Stefan Effenberg und halt eben Max Eberl. Und Kumbi, und jetzt warten wir natürlich alle ganz, ganz gespannt darauf. Mir hast du schon ein bisschen was erzählt, aber jetzt darfst du auch da draußen gerne nochmal das Feedback sozusagen öffentlich machen. Wie war denn jetzt allgemein die Sendung für dich und ja auch der Auftritt von Max Eberl?
Für mich hat sich so ein bisschen ein Kreis geschlossen. Die erste Sendung, die ich im Doppelpass besucht habe, 2018, da war ich eigentlich als Reporter an der Säbener Straße eingeteilt und bin um 10 Uhr angerufen, ich soll bitte in die Sendung kommen, weil ein Gast weggefallen ist. Und wer München ein bisschen kennt, weiß, von der Säbener Straße braucht man zum Flughafen 45 Minuten. Und dann saß ich um 10.50 Uhr in der Maske und 10 Minuten später war ich dann on air vor einer Million Menschen. Also deswegen war ich froh, dass ich
mich diesmal... Da muss bei dir nicht so viel gemacht werden.
Wie bitte?
Ne? In der Maske muss ja zum Glück bei dir nicht so viel gemacht werden.
Ah, das ist ein bisschen... Jörg von Torra hat immer gesagt, ja, bei euch ist es ein bisschen Maske, bei mir ist es ja der Stuckateur, der da kommen muss.
auch schön. Auch
nee, aber die Sendung war sehr ergiebig. Ich fand Max Eberl hinter den Kulissen und auch vor den Kulissen wirklich total entspannt. Klar, er kam mit einem 6-1 aus Kiel nach Hause. Und er hatte wirklich ein paar Botschaften im Gepäck. Also wenn er sagt, er hat Fehler im Umgang mit Joshua Kimmich gemacht, kommen wir gleich drauf, dann ist es schon für einen Fußballfunktionär oder für einen Mann grundsätzlich schon was Besonderes, wenn da Fehler eingestanden werden. Und diese Fehler haben wir ja in den vergangenen Podcast-Folgen immer wieder angesprochen, dass wir uns gewundert haben, wie Max Eberl da teilweise mit Joshua Kimmich umgegangen ist öffentlich, dass er gesagt hat, es gibt keine Ausstiegsklausel, nicht mal für Jamal Musiala, dass er gesagt hat, mit Alphonso Davies wird der Vertrag wahrscheinlich nicht verlängert. Dann hat er uns erklärt, warum Fernando Caro wirklich sauer auf ihn ist. Also es war viel dabei, es war nicht nur Blabla, sondern es war wirklich was Substanzielles, was er da in die Sendung mitgebracht hat. Ich fand auch gut, als er von einem Fan aus dem Publikum gefragt wurde, warum Matthijs de Ligt den Verein verlassen musste, hat er mit dem Fan persönlich gesprochen, also hat ihn auch angeschaut und hat nicht in die Runde reingeredet, was andere Gäste gern machen. Also er hat sich sehr nahbar präsentiert und ich glaube, Max Eberl kann mit der Sendung zufrieden sein.
Wie sehr bist du mit der Sendung zufrieden?
Ich fand's auch gut. Ich habe nur 3 Euro ausgegeben, weil Max Eberl und der Kollege Alex Schlüter von Prime haben immer wieder über taktische Dinge gesprochen und die Conclusio war eigentlich, es muss halt funktionieren. Egal wie man spielt, es muss halt funktionieren. Und dann habe ich gesagt, ja, Fußball ist Ergebnissport, so kann man es kurz sagen. Und habe dann die 3 Euro einbezahlt. Also ich war auch zufrieden, hatte meine Sprechanteile. Ich glaube, es war auch relativ sinnvoll, was ich da alles gesagt habe. Also wer es kontrollieren möchte, kann sich es gern bei YouTube anschauen, auf dem Kanal von Sport1. War eine runde Sache, war unterhaltsam und es war auch journalistisch gut, was dabei rumkam.
Jetzt hast du schon ein, zwei Themen angesprochen. Kimmich und Musiala sind die, die wir jetzt hier heute nochmal kurz besprechen wollen, denn du hast es gesagt, dort hat Max Eberl klare Statements zugebracht. Lass uns mit Musiala kurz anfangen, weil das vielleicht die kleinere Geschichte ist. Und auch direkt mal ganz kurz reinhören, was Max Eberl dazu gesagt hat, denn da ging es so ein bisschen halt um das Thema Vertragsverlängerung, das ist ja jetzt relativ klar, aber um die Frage, ob Bayern vielleicht auch mal bereit wäre, eine Ausstiegsklausel einzubauen bei einem Spieler wie Musiala. Das hat Max Eberl vergangenen Sonntag dazu gesagt.
Jamal soll wie Josh einer der Gesichter der nächsten Jahre werden. Anders wie Thomas Müller, anders wie Manuel Neuer, andere Positionen, andere Menschen. Aber das soll ein Aushängeschild von Bayern München
sein. Wie schwierig wird das? Was glaubst du? Was sagt dein Gefühl?
Ja, es ist schwierig. Es ist schwierig, aber es ist nicht unmöglich, weil Jamal bei Bayern weiß, was er hat. Er ist hier groß geworden, er hat sich die ersten Meriten verdient, er hat sich auf dieses Niveau gebracht. Wir als Verein sind extrem ambitioniert, das weiß er, er möchte Titel gewinnen. Natürlich kannst du bei dem Regal noch zu dem einen oder anderen Verein gehen, der auch nicht so unbekannt ist und wo man auch ordentliches Geld verdienen kann. Aber Bayern München, und das ist unser Ziel, wollen Jamal Musiala behalten.
Wären wir denn als FC Bayern bereit, Jamal Musiala ausnahmsweise eine Ausstiegsklausel anzubieten?
Also Bayern München Ausstiegsklausel ist eher ungewöhnlich, wie du es gerade selber gesagt hast. Das ist jetzt nicht das Ziel.
Warum eigentlich du?
Bitte?
Warum eigentlich?
Ja, weil...
Weil du dann immer...
Bei Bayern München, also nochmal, es gibt ja schon...
Weil
also,
du dann nicht handeln kannst, sondern...
Es ist ja schon Bayern München, also es ist jetzt... In Gladbach waren Ausstiegsklauseln logisch, weil die Spieler oft gesagt haben, wir kommen zu dir, weil wir dir uns entwickeln wollen und dann vielleicht zum ganz großen Verein gehen. Ja, Bayern München ist ein ganz großer Verein.
Da merkt man, dass der FC Bayern ein regelbasierter Verein ist, dass es einfach Dinge gibt, die sakrosant sind, die nicht verändert werden. Selbst für einen Jamal Musiala gibt es keine Ausstiegsklausel. Und das hat mich schon ein bisschen überrascht, dass da Max Eberl so deutlich wurde. Er hätte sich ja auch retten können mit der Aussage, jetzt schauen wir erstmal, es sind noch 2 Jahre Vertrag, da kann viel passieren. Wir müssen auch ein bisschen auf die Wünsche von Jamal eingehen. Aber dass er da schon mal einen Riegel vorgeschoben hat, das war, ja, also das war schon selbstbewusst und dieses Selbstbewusstsein haben die Bayern ja so ein bisschen verloren, dadurch, dass ihnen die verschiedenen Trainerkandidaten abgesagt haben. Und da könnte man ja auch sagen, also wir sind jetzt nicht mehr der FC Bayern von vor 10 Jahren, wir müssen jetzt auch mal mit Ausstiegsklauseln arbeiten, aber dass er da die Linie weiterhin fährt, die Uli Hoeneß geprägt hat und die einem ja auch Planungssicherheit gibt, war die richtige Entscheidung.
Also verstehst du es auch inhaltlich, weil man kann ja schon sagen, also wie gesagt, das ist jetzt hier auch nichts Neues, Vertrag geht noch 2 Jahre bis 2026, das sagt Max Eberl ja auch in dem O-Ton, es wird natürlich eine heiße Geschichte mit ihm zu verlängern, ja, also das ist jetzt, er ist eine eigene Marke geworden, auch durch die Super-Europameisterschaft, sich nochmal international endgültig, wenn das noch irgendjemand bis jetzt nicht mitbekommen hat, dass das ein guter Spieler ist, danach endgültig gewusst. Es gibt natürlich nur einen kleinen Markt an Vereinen, wo er nach dem FC Bayern überhaupt hingehen könnte. Real Madrid, die Premier League. Und trotzdem haben wir es ja auch hier schon angedeutet, dass er jetzt eine Karriere wie Thomas Müller hinlegt und die nächsten 20 Jahre beim FC Bayern spielt, ist eher unwahrscheinlich. Ja, und auch das sagt Max Eberl ja da drin, auch wenn er so süffisant das mit 2036 gesagt hat, ne, weil er sich nicht in die Karten schauen wollte. Wenn er 2036 nochmal wechseln will, dann kann er das auch machen. Du kannst dich halt natürlich absichern und du kannst ja auch eine Ausstiegsklausel à la FC Barcelona da reinpacken und sagen, alles klar, unter 110 Millionen geht dir gar nichts.
Ja, oder unter,
machen kannst du's.
Unter 100, 222 Millionen
geht
nichts, also, wie bei Neymar damals.
Ja, ja,
aber,
also
es ist
ja
schon, aber es ist eine Grundsatzentscheidung und diese Luftnummern aus Spanien, wo man einfach eine enorme Ablösesumme, feste Ablösesumme aufruft, da sollte man vorsichtig sein. Also wer weiß, plötzlich kommt irgendjemand um die Ecke und bietet wirklich 150 Millionen und dann schaut man blöd aus der Wäsche. Also ja, Real Madrid halte ich schon in der Lage dafür, dass die das einfach machen. Oder irgendein Saudi-Club. Allerdings würde Jamal Musiala wahrscheinlich nicht nach Saudi-Arabien wechseln. Aber ich finde es gut, dass er da so hart bleibt und schon frühzeitig einen ersten Pflock in den Boden einschlägt.
Danach oder dazu die letzte Nachfrage. Glaubst du, dass das, er hat es ja auch mit Alphonso Davies schon angedeutet in der Sendung, dass man sich bis jetzt darauf geeinigt hat, den Vertrag erstmal nicht zu verlängern, was jetzt daraus passiert, also der läuft im nächsten Jahr aus, so ist es richtig, das wird die Zeit dann zeigen. Glaubst du, damit man halt Jamal Musiala einen ja, lukrativen Vertrag, auch das haben wir in den letzten Folgen besprochen, hinblättern kann, müssten Spieler wie ein Davis, vielleicht auch einen Sané, wo der Vertrag ausläuft, dran glauben? Also, dass du sagst, okay, da musst du dann ein, zwei Mal das Gehalt einsparen, um dann Musiala ohne eine Ausstiegsklausel so einen lukrativen Vertrag anbieten zu können, dass er hier langfristig unterschreibt?
Ich glaube, dass im Sommer vor allem die Bayern tatsächlich nochmal die nächste Phase des Umbruchs angehen. Das hat ja Max Eberl im Doppelpass auch gesagt. Man kann nicht in einer Sommertransferperiode alles auf den Kopf stellen, sondern man braucht schon zwei Phasen. Und wir werden, glaube ich, wieder, je nachdem wie die Saison verläuft, werden wir wieder erleben, dass Kingsley Coman in die Situation kommt, sich zu entscheiden, ob er den Verein verlässt. Alphonso Davies Stand jetzt wird, glaube ich, nicht verlängert. Da ist viel Vertrauen verloren gegangen, vor allem aufgrund des Verhaltens des Beraters von Alphonso Davies. Und bei Leroy Sané muss man schauen, wie sich die Saison entwickelt. Der fühlt sich in München wohl. Der, glaube ich, könnte sich noch eine Verlängerung vorstellen. Aber die Bayern sind schon, also große Gehaltssprünge wie beim letzten großen Schwung an Neuverträgen wird es nicht geben. Und das ist ein Punkt, der auch Joshua Kimmich betreffen wird.
Jetzt machst du die Überleitung schon selbst. Ich merke, du willst jetzt noch zum Abschluss nochmal über Joshua Kimmich reden. Deswegen lass uns da noch ganz kurz, denn auch da hat er sich zu geäußert. Da geht es nicht mehr um Ausstiegsklauseln, sondern da geht es um Vertragsverlängerung und um ein ganz spannendes Detail, das Max Eberl da ja hinaus posaunt hat. PSG war doch heißer damals als gedacht. Also war nicht nur sehr stark an ihm interessiert, sondern hat sogar mit ihm Gespräche geführt.
Wir haben mit ihm wirklich klar gesprochen. Wir haben natürlich auch Gerüchte gehört. PSG war sehr interessiert an ihm, hat sich auch mit PSG ausgetauscht, was auch völlig legitim ist auf dem Fußballmarkt. Aber wir haben mit ihm Gespräche geführt, haben gesagt, hör zu, Josh, das sehen wir mit dir. Wir wollen, Thomas und Manu werden irgendwann ihre Karriere beenden. Das ist absehbar, ja. Ob es dann im nächsten Sommer oder übernächsten Sommer, was auch immer. Also das ist absehbar. Und Josh soll, der ist Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, Josh soll das Gesicht zusammen mit Jamal, zusammen mit anderen Spielern von Bayern München werden. Deswegen die Verlängerung für uns ein großes Thema. Ich sage nicht, dass wir alles richtig gemacht haben. Ich sage auch nicht, dass jede Äußerung von mir immer hundertprozentig richtig war. In der Gemengelage, wo ich mich damals befand, hatte ich das Gefühl. Und genau das haben wir mit Josh gesprochen. Genau, ich habe gesagt, Josh, auch ich habe nicht alles richtig gemacht. Die Äußerung hätte ich mir sparen können. Wir wollen einen Schlussstrich ziehen. Okay. Wir wollen neu anfangen. Wir wollen ein Stück weit eine neue Ära prägen. Und da gehört das eben auch dazu, Dinge zuzugestehen, die man vielleicht selber nicht richtig gemacht hat. Und wie gesagt, ich bin weit davon entfernt, frei von Fehlern zu sein.
Ja, Kumbi, wie sind denn diese Aussagen bei Joshua Kimmich angekommen? Also es ist ja zum einen so, Max Eberl hatte jetzt in dem O-Ton war ja ganz viel drin. Also da war drin, dass er gesagt hat, ich bin nicht frei von Fehlern, sich eigentlich bei Kimmich entschuldigt hat, ne, dass man damals vielleicht auch zu öffentlich gemacht hat, dass er sich auch mal committen könnte zu dem Verein. Und dann sagt er, okay, ja, und dann war auch noch PSG da und da gab es dann ja auch mal Gespräche, wo ich mir denke, ah, das ist fast schon das nächste Fettnäpfchen, wo du wieder reintrittst. Oder sehe ich das gerade zu doll?
Nee, glaube ich nicht, weil die Situation ja deutlich entspannter ist. Also ich habe ja deswegen im Doppelpass Max Eberl direkt drauf angesprochen, diese Aussagen, dass die nicht nur mich irritiert haben, sondern wie man weiß auch Joshua Kimmich nicht toll fand, was da in den Monaten gesagt wurde. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, bei der Vorstellung von Max Eberl hat er von Umbruch gesprochen und Joshua Kimmich direkt erwähnt. Vor dem Hinspiel gegen Arsenal hat er gesagt, naja, der Kimmich könnte sich ja auch mal committen. In der Welt am Sonntag hat er noch im Juli gesagt, dass man auch einem Joshua Kimmich keine Einsatzgarantie geben kann. Also immer ging es um Joshua Kimmich und nie war es wirklich ein positiver Zusammenhang. Deswegen habe ich auch Max Eberl drauf angesprochen, dass er jetzt da so ein bisschen geleakt hat, dass Joshua Kimmich da mit Paris in Kontakt stand. Fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Klar könnte man sagen, ja, der Kimmich, der wird sich ärgern. Wie kann der Max Eberl das verraten? Aber die Gesamtstimmung ist derzeit einfach anders. Und ich glaube nicht, dass Max Eberl einfach solche Dinge raushaut und jetzt wieder Joshua Kimmich verärgern will, sondern die Gerüchte waren ja eh da und Max Eberl, glaube ich, wollte damit auch unterstreichen, dass Joshua Kimmich sogar einem so reichen Club wie PSG abgesagt hat, beziehungsweise da nicht konkreter geworden ist, sondern dass der FC Bayern doch noch seine Strahlkraft hat. Und ganz ehrlich, einen Joshua Kimmich in Paris, in der französischen Ligue 1, kann ich mir ehrlich gesagt...
Jeder, der auch damals die Bayern-Doku auf einem Sender eures Vertrauens sozusagen geschaut hat, der wird ja auch gesehen haben, wie sich unter anderem ein Joshua Kimmich nach den Duellen damals gegen Paris Saint-Germain, wo man rausgeflogen ist, ich glaube die Saison 2021 war das, über die Spielweise von PSG und über das Verhalten an vieler Spieler, die auch heutzutage teilweise da noch aktiv sind, sehr, sehr massiv in der Kabine aufgeregt hat. Also, dass er jetzt dazu hinwechselt, es wäre schon... ja, eine besondere Pointe gewesen.
Ja, ich glaube, PSG steht für vieles, was Joshua Kimmich nicht ertragen kann oder nicht gut findet.
Genau. Und jetzt wurde sich ja auch entschuldigt von Max Eberl, öffentlich, bei uns jetzt im Doppelpass, aber wie er es ja besonders erwähnt hat, viel wichtiger im 1:1-Gespräch, auch mit Joshua Kimmich schon persönlich, darum geht's ja. Das Öffentliche sollte ja immer der zweite Schritt sein, das erste das Persönliche, das ist da so passiert. Und jetzt habe ich noch die Frage, okay, woran hapert es noch, diese Vertragsverlängerung, Kombi? Also was, es spricht doch eigentlich das meiste dafür, oder nicht?
Ja, aktuell.
Dass Kimmich bei den Bayern bleibt. Also die Bayern sagen jetzt öffentlich, er soll das neue Gesicht zusammen mit Jamal Musiala und noch ein paar anderen werden. Kimmich kann es sich ja gut vorstellen, das haben wir jetzt schon tausendmal erwähnt. Haus gebaut, Kinder groß geworden, liebt den FC Bayern, ist eigentlich der nächste mögliche Ansprechpartner, was die Kapitänsbinde nach einem Karriereende von Manuel Neuer angeht. Liegt es noch am lieben Geld oder was ist noch der Faktor?
Also grundsätzlich spricht derzeit vieles dafür, dass Joshua Kimmich über 2025 in München bleibt. Die Gründe sind eben seine Familie, seine Verbundenheit zur Stadt München und vor allem die weichen Faktoren, die wir ja schon besprochen haben, beziehungsweise die wir schon angedeutet haben in vergangenen Folgen, eben die Aussicht darauf, eine echte Bayern-Größe zu werden, auf Jahre hinaus sich in die Geschichtsbücher zu spielen, als Bayern-Kapitän, als jemand, der den Verein geprägt hat, als jemand, der das Gesicht darstellt. Aber es gibt natürlich auch Punkte, die kritisch werden könnten und da gehört das liebe Geld dazu. Joshua Kimmich ist jemand, der sehr gut verdient, der zu den Top-Verdienern gehört und deswegen habe ich es vorher auch angedeutet, einen ganz großen Gehaltssprung wird es nicht geben. Aber so wie ich Joshua Kimmich kennengelernt habe, ist der schon jemand, der da nicht auf den letzten Pfennig schaut oder auf den letzten Cent, sondern dem einfach das Vertrauen wichtig ist. Und ich habe es vorher gesagt, Vincent Kompany hat den Schlüssel gefunden, wie man mit Joshua Kimmich umgehen muss. Der ist einfach ein Typ, der ganz genaue Antennen hat und feinfühlig ist und ganz genau spürt, steht der Verein hinter mir oder steht er nicht hinter mir. Deswegen hat er sich in dieser Doku, die jetzt im Sommer ausgestrahlt wurde, über die Behandlung seiner Person beschwert in der Corona-Phase. Deswegen hat er auch nach dem Arsenal-Rückspiel gesagt, naja, es hat sich ja Hinz und Kunst schon zu mir geäußert und viel Unterstützung für Joshua Kimmich war da nicht da. Also er hat ganz feine Antennen, er merkt ganz genau, was abläuft. Geld ist immer ein Punkt, der eine gewisse Wertschätzung ausdrückt, aber in der Gehaltsklasse, wo Joshua Kimmich sich befindet, da kommt es nicht mehr auf die ein oder andere Million an, sondern da geht es wirklich darum, wird mir hier ein Nest gebaut, wird hier mit mir so gearbeitet, dass ich auf persönlicher Ebene Wertschätzung erfahre und das ist derzeit der Fall. Derjenige, der ihn öffentlich immer ein bisschen angepiekst hat, Max Eberl, hat eine Kehrtwende eingelegt. Der Trainer setzt auf ihn. Uli Hoeneß hat gesagt, das ist ein vernünftiger Mann, mit dem man sprechen kann. Er hat auch bei den Fans wieder einen Status. Es wird nicht mehr über seine Ecken diskutiert. Also es gibt.
Ist Kapitän der deutschen Nationalmannschaft geworden, ne?
Ja, er ist Kapitän der deutschen Nationalmannschaft geworden. Und wir wissen, wie wichtig dem FC Bayern das ist, dass man den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, wenn es möglich ist, bei sich in den Reihen hat. Also das ging ja bei Karl-Heinz Rummenigge oder bei Franz Beckenbauer schon los. Das ist für den FC Bayern schon eine Markensache und es wäre, glaube ich, schon ein Imageproblem, wenn man den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft nicht beim besten und größten und wichtigsten Club Deutschlands behalten könnte.
Das Einzige, was ich mir denke, weil es hört sich ja auch nach deinen Ausführungen, und ich habe es ja vorhin auch schon so angeteasert, alles danach an, dass diese Verlängerung stattfinden wird. Wie gesagt, der Vertrag läuft dieses Jahr aus. Es kommen jetzt bald die Gespräche, auch das hat Max Eberl da angedeutet. Es hört sich alles nach Verlängerung an. Also ich glaube, dass du hast eben das Geld schon angedeutet. Ich bin mir auch sicher, dass es nicht ihm nicht am Ende um, dass es nicht am lieben Geld scheitern wird. Das Einzige, was ich mir nur denke, woran könnte es scheitern? Es ist, wenn man auf die Karriere, auf das Alter von Joshua Kimmich schaut, der letzte große Vertrag, den er unterschreiben wird. Er ist jetzt 29, wird dann nächstes Jahr 30. Es ist der letzte große Vertrag, den er da unterzeichnet. Wo es natürlich vielleicht nochmal die Frage ist, über Paris haben wir jetzt gesprochen, dass die werden es glaube ich nicht. Gehe ich nochmal ins Ausland oder lasse ich's? So, das ist für mich eigentlich die entscheidende Frage, die er sich stellen müsste. Wie gesagt, wir haben über die weichen Faktoren gesprochen, die für München sprechen. Deswegen glaube ich auch, dass er hier bleibt. Aber das wäre für mich der einzige Grund, woran es dann am Ende scheitern könnte, dass er zu der, warum auch immer, zu der Erkenntnis kommt, okay, ich habe bei den Bayern vielleicht auch nächstes Jahr, ich möchte mit dem Finale der Home aufhören, keine Ahnung was, ich habe hier schon alles Mögliche erreicht, bin jetzt Champions League-Sieger geworden, achtmaliger deutscher Meister, ich habe hier meine Fußstapfen hinterlassen und jetzt möchte ich nochmal einmal die Sonne in Barcelona scheinen sehen oder wo auch immer.
Da glaube ich, von der Persönlichkeitsstruktur her ist Joshua Kimmich keiner, der irgendwie einem Glamour hinterherläuft. Also Kimmich ist schon ein Star deutscher Prägung, finde ich. Der ist schon sehr normal, kommt aus einem Elternhaus, das jetzt auch nicht, also Joshua Kimmichs Eltern laufen nicht mit irgendwelchen 800-Euro-Sneakern durch die Gegend, sondern das sind, ja, und auch, dass er ein Haus gebaut hat und so weiter und sich nicht irgendwie ein Palast gekauft hat, sondern das wirkt alles so natürlich auf einer deutlich anderen Ebene, als das bei uns Otto-Normalverbraucher wäre, aber dieses Häusle bauen und Kinder kriegen und das wirkt alles so normal. Er hat keinen normalen Job und er verdient auch deutlich mehr Geld als viele andere Menschen oder die meisten Menschen in Deutschland, aber trotzdem wirkt das alles so gut bürgerlich deutsch. Ich glaube, Joshua Kimmich braucht das nicht, dass er bei Real Madrid abends mit Placido Domingo am Tisch sitzt, falls den unsere Zuhörer überhaupt noch kennen, den Star-Tenor, oder da mit Kim Kardashian Arm in Arm sich fotografieren lässt, was ja in Madrid auch ganz gerne vorkommt. Und der braucht auch nicht dieses weltmännische Flair von London, sondern der ist da relativ normal geblieben. Deswegen für mich und auch was man so atmosphärisch wahrnimmt, glaube ich, dass Joshua Kimmich zum großen Prozentsatz schon eher zum Verbleib beim FC Bayern gut tendiert.
Das ist doch ein Stichwort, das ist doch ein Schlusswort. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, Kumbi, Wochenende findet wieder ein Spiel statt in Bremen. Für alle, die uns regelmäßig hören, dürften da, glaube ich, die Ohren klingeln und wissen, dass das für mich persönlich ein sehr besonderes Spiel ist. Um mich soll es hier jetzt aber gar nicht gehen, denn mir hat es letzte Woche so gut gefallen, dir Quizfragen zu stellen. Ich habe jetzt diesmal nur eine rausgesucht und ich glaube auch eine, die du beantworten kannst, aber es hat mir so viel Spaß gemacht, deswegen wollte ich dir noch eine kurze Quizfrage vor dem Duell Werder gegen Bayern stellen. Ist es erlaubt?
Ja, natürlich, Jane, ist es erlaubt.
Ja, dann.
Du darfst mich alles fragen. Ob du eine Antwort bekommst, ist der zweite Punkt.
Ja, habe ich schon gemerkt. Dann lass mich schnell zur Quizfrage kommen. Wir sind eh schon wieder deutlich drüber über der Zeit. Und zwar, wie die Bayern-Fans, denke ich mal, die meisten da draußen noch so mit leichten Stirnrunzeln wissen, gab es dieses Jahr nach sehr, sehr langer Zeit die erste Niederlage mal wieder gegen Werder, Anfang des Jahres, mit einem 1:0 hier in der Allianz Arena. Mitchell Weiser, damals der Torschütze, der hat sich jetzt übrigens sehr nett geäußert, wenn die Bayern wieder 9 Tore schießen, dann müssen wir halt eben mal 10 machen, also ist auch eine nette Ansage vor diesem Spiel. Das soll aber nicht die Quizfrage sein, sondern wie gesagt, es gab dieses Jahr 2024 schon eine Niederlage von den Bayern gegen Werder. Jetzt die Frage, weißt du, wann die Bayern das letzte Mal in einem Kalenderjahr 2 Spiele gegen Werder verloren haben?
In einem Kalenderjahr.
Hochgehen die Frage an euch da draußen. In einem, wie gesagt, nicht in einer Saison.
Ja, ja, in einem
sondern
Kalenderjahr.
Sondern wirklich in einem.
2004?
Nah dran. Ich gebe dir noch einen zweiten Versuch. Ich sage, es ist, gibt ja zumindest den Hinweis, es ist sozusagen näher an uns dran als 2004.
Aha.
Jetzt kann man ja drüber reden.
Das sind,
also
nochmal, die das letzten, sind 20 Jahre. Jetzt habe ich eine Chance von 1 zu 20, dass ich das hier richtig errate.
Nochmal, also wenn du dich vor dem Spiel jetzt gegen Anfang des Jahres gut vorbereitet hast, dann wirst du ja wissen, ich glaube, die letzten 15 Jahre hat Werder überhaupt nicht gegen Bayern gewonnen. Also dementsprechend fallen da schon mal eine sehr lange Periode raus.
Ja, Boah, im Kalenderjahr, das ist ja auch so wieder so eine Sache.
Ich sag's dir.
Ich muss jetzt raten. Ich sag, wann war denn Werder noch gut? Und das ist ja auch schon ewig her.
Jetzt kommt da jemand. Unglaublich. Unvorstellbar. Ja, das dauert. Das geht mir jetzt zu lange.
2000, wahrscheinlich unter Klinsmann. 2008 oder 2009 oder sowas.
Alles klar. Die Antwort ist 2006.
Boah.
Gab es sogar damals drei Pflichtspiele zwischen Werder und Bayern. Alle drei haben die Bayern verloren. In der Liga gab es jeweils in Bremen, waren zwei Auswärtsspiele, eine 3-0-Niederlage und eine 3-1-Niederlage. Damals mit einem sehr, sehr jungen Bjarne Vogt im Stadion. Diego mit einem Traumtor gegen Oliver Kahn, können sich vielleicht ein paar noch von euch dran erinnern, auch wenn eher schmerzhaft. Und im Ligapokal, damals gab es noch den Ligapokal, eine 2-0-Niederlage. Ivan Klasnic doppelter Torschütze. So lange 2006, das sind jetzt ja 18 Jahre. In 18 Jahren keine zwei Niederlagen in Folge. Also deshalb für mich nur die Anschlussfrage, denkst du, wenn wir jetzt schon in der Woche der Rekorde sind, dieser Rekord wird dieses Mal auch gebrochen oder fegen die Bayern auch über Werder hinüber?
Die Bayern fegen auch über Werder hinüber. Das muss ich dir leider sagen, die gewinnen 3-0.
Ja, okay, 3-0, also solange es nicht ein 9-2 wird, das wäre ein bisschen sehr schmerzhaft. Das brauche ich jetzt nicht zwingend, aber ein 3-0, könnte ich fast schon mitleben. Also du sagst, die Bayern machen so weiter. Wie gesagt, Werder, das will ich ja zumindest hier nur einmal untergebracht haben, auch nicht mit einem schlechten Saisonstart. Ne?
Also das ist richtig. Aber
es kann schon ein unangenehmes Spiel werden, auch wenn die Bayern standesgemäß eigentlich in Bremen immer gut aussehen. So ehrlich muss man ja schon sein.
In München beginnt das Oktoberfest und man will ja nicht so einen Oktoberfestbesuch erleben wie damals mit Julian Nagelsmann und Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn. Dieses ikonische Foto, wo sie alle nicht sehr freundlich reinblicken. Da wird Max Eberl nochmal als Niederbayer darauf hinweisen, dass das jetzt schon ein wichtiges Spiel wäre.
So sieht's aus. Dann machen wir für heute Schluss. Wie gesagt, in der nächsten Woche viel zu besprechen. Champions League ist dann zwar einmal nicht, aber wie gesagt, natürlich schauen wir auf das Spiel jetzt am Wochenende dann in Bremen zurück und dann ist ja alles, ja, sozusagen mit dem vollen Fokus auf das Spitzenspiel gegen Leverkusen. Also es bleibt weiterhin spannend bei den Bayern. Kumbi, ich danke dir für deine Zeit heute, für deine Expertise.
Immer,
und dann hören wir uns in Ruhe nächste Woche wieder.
Immer gerne. Kannst mich jederzeit anrufen oder mir Bescheid geben, dann komme ich vorbei und dann sprechen wir.
Ja, sehr gut, da freue ich mich darüber. Also bleibt uns da draußen gewogen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ansonsten sage ich bis nächste Woche.
Ciao, bis ciao. Dann. Ciao, ciao. Passt gut auf euch auf.